Fritz. Podcast.
Holger Klein.
Blue Moon.
Nabend, die nächsten drei Stunden seid ihr wieder eingeladen anzurufen, zunächst mal unter 0331 70 97 110, um über ein Thema zu sprechen. Und heute wird es wieder ganz kompliziert, interessanterweise. Also ich verstehe das ja nicht immer so gut, aber irgendwann werde ich auch dahinter kommen, woran das liegt. Nein, ich habe so meine Theorien. Heute gibt es nämlich kein Thema. Das Thema heute ist freie Themenwahl. Das heißt, wer anruft, darf jeweils bestimmen, worüber geredet werden soll. Und dann gucken wir mal, ob wir beim Ursprungsthema bleiben oder ob wir vom Hölzchen auf Stöckchen kommen und irgendwohin abschweifen. Das Spannende oder das Interessante an der Sendung mit den freien Themen, die wir immer machen am zweiten Dienstag im Monat, das Interessante daran finde ich, dass die Anrufer- und Anruferinnenbeteiligung vergleichsweise niedrig ist, obwohl prinzipiell über alles geredet werden kann und soll. Ja, es gibt kaum Themen, die, wie ich finde, nicht wert sind, dass wir drüber reden, vor allen Dingen im Radio. Klar gibt's immer so Sachen wie, also ich habe halt keinen Bock mehr, mich irgendwie mit Nazis über ihren Schwachsinn zu unterhalten oder sowas. Aber das sind halt wirklich die Ausnahmen. Ansonsten kann man ja erstmal über alles reden. Und gerade dann, wenn ihr über alles reden könnt, über alles reden sollt, was ihr so wollt, was euch bedrückt, was euch freut, was euch interessiert, was euch belastet und so, gerade dann machen weniger mit, als wenn ich sagen würde, mein Lieblingsstofftier. Ist ganz komisch, aber ich glaube, es hat was mit der Transferleistung zu tun, die zu erbringen ist. Und wie ich gerade hier am Display meiner hochperformanten digitalen Telefonanlage sehe, hat genau dieses Mitleid erzeugen, ohne Mitleid zu erzeugen, nämlich das Ganze in so eine theoretische Reflexion zu verpacken, dazu geführt, dass doch ein paar von euch anrufen. Finde ich toll. Dann lasst uns doch miteinander reden. Kommt, reden wir zusammen. Wer redet, ist nicht tot. 0331 70 97 110 ist unsere Nummer. Heute ist freie Themenwahl. Das heißt, wer anruft, darf jeweils bestimmen, worüber gesprochen wird. Und ich mache jetzt mal wieder eine Musik. Wie immer am Anfang kommt der Kraftfutter Mischwerk Remix von Entertainment for the Brain Dead's Run. Zu finden, kostenlos und legal zum Runter zum Laden unter www.kraftfuttermischwerk.de. 0331 70 97 110. Oh, apokalyptische Geräusche. Das ist immer das Schöne. Wir haben hier so absolut geile Profitechnik. Nur die Arme, an denen wir unsere Mikrofone befestigen, die machen immer Geräusche. Das ist wahrscheinlich sowas, was man nie ganz wegkriegt. Genauso wie man nie Dinge ganz dicht kriegt. Also druckdicht. Ihr wisst schon, wahrscheinlich ist mal wieder eine völlig absurde Assoziation in meinem Kopf. Ich mache nochmal apokalyptische Geräusche, um das Mikrofon ein wenig näher an meinen Mund zu justieren. Apokalypse. Falls die Apokalypse euer Thema ist, seid ihr genauso eingeladen anzurufen unter 0331 70 97 110, wie falls Audiotechnik euer Thema ist oder Mikrofonarme oder Geräusche. Das geheime Geräusch. Nee, lassen wir mal lieber. 0331 70 97 110. Heute ist freie Themenwahl im Blue Moon auf Fritz. Das heißt, wer anruft, darf jeweils sagen, worüber geredet werden soll. Dann gucken wir mal, ob und wie lange wir darüber reden. Liegt ist ja auch immer so eine Geschmacksfrage, vor allen Dingen, was meinen Geschmack betrifft. Namens Steffen.
Einen schönen guten Abend, Holgi.
Wie habe ich dich genannt? Hausökonom.
Genau, genau.
Immer wenn freie, hast du eigentlich irgendwann schon mal nicht angerufen, wenn freie Themenwahl ist? Nee, ne?
Ja.
Ja?
Ja, die letzten vielen Jahre und also, Jahre davor und ja, dann hast du davor noch kein Blue Moon gemacht.
Okay. Nee, weil irgendwie fühlt sich das an, als würdest du jedes Mal anrufen. Ich bin jetzt mal gespannt, womit du kommst. Was hast du denn heute?
Total unökonomisches Thema, aber eines, mit dem man wahrscheinlich erfahrungsgemäß mit dir ganz gut reden kann. Die Homöopathie.
Was will man denn da reden? Wir reden doch auch nicht darüber, dass ob der Mond aus Käse ist oder nicht.
Ja, nee, ist ja klar, dass der Mond aus Käse ist. Das muss ja auch
gar nicht
diskutiert werden.
Stimmt, CIA vertuscht Käsemond. Die Käsemond-Verschwörung. Ist ein kompliziertes Thema für den Auftakt einer Sendung, weil sobald man damit anfängt, fühlen alle möglichen Leute sich bemüßigt anzurufen und auch was dazu zu sagen. Obwohl es
das ist ja dann Gott sei Dank dein Problem.
Warte, Freundchen.
Holgi, seien wir ehrlich, du passt nicht durch die Leitung.
Nee, aber unser mobiler sozialer Hilfsdienst, ja, der kommt dann bald mal bei euch vorbei da in Chemnitz.
Ja.
Und dann werden hier wieder die 3O eingeführt, mein Freund. aber hallo.
Im Zweifelsfall traue ich dir das zu. Also
dass ich dir 3 O einführe.
Ich hab, nee, das meine ich jetzt nicht, aber also ich habe mit dem Einbeinigen gerade eben noch ein bisschen geplauscht und der hat mir so Sachen erzählt da über euer Informationsverarbeitungssystem. Die habe ich ja noch so gar nicht gewusst. Mit einmal steht da heute die Tatsache vor meiner Tür.
Ja, ja, das ist, also wir sind da ganz weit vorne. Also, ja, wir müssen dann zwar an Radio Mittelerde vorbei, ne? Aber die kriegen wir auch noch in den Sack.
So. Ja, wenn Menschen mit dir über Homöopathie reden, dann läuft es ja meistens darauf hinaus, dass du dich darüber zur Freude aller groß lustig machst.
Genau, also das ist das Einzige, was ich noch hinkriege. Also entweder verweigere ich das Gespräch darüber, weil es sinnlos ist, weil es ist halt mit Fundamentalisten reden. Die meisten, die Homöopathie verteidigen, sind Fundamentalisten. Und mit Fundamentalisten braucht man nicht zu sprechen. Das heißt, ich verweigere entweder das Gespräch oder ich amüsiere mich prächtig, weil natürlich über Fehlschlüsse kann man sich immer prächtig amüsieren.
Ja, das ist richtig. Ja, und ich dachte mir, da du ein Freund der Aufklärung bist und ich das auch bin, können wir vielleicht mal versuchen, sachlich darüber zu reden. Und zwar, indem wir den Leuten einfach mal, also ich denke, Aufklärung macht sich immer dann am besten, wenn man dem geneigten Hörenden klar macht, welche Vorstellungen eigentlich dahinter stecken.
Ja.
Und ich dachte mir, das können wir ja mal machen.
Und weil wir gewohnt sind, dass du referierst, fängst du jetzt einfach mal an und ich quatsch wieder rein, wie immer.
Okay.
Aber wir sind uns schon darüber einig, also das muss ich vorher vielleicht mal abprüfen, damit wir uns nicht irgendwann feststellen. Wir sind uns schon darüber einig, dass das Unsinn ist.
Ja.
Okay, alles klar, danke. Also nur für den Fall, dass, okay.
Ja, jetzt habe ich ja freie Bahn, perfekte Holger.
genau, jetzt höre ich einfach nicht mehr zu, jetzt kannst du anfangen zu agitieren. Genau.
Ja, genau.
Ja, warte, ach nee, ich kann ja, Mist, die Jingle-Maschine ist kaputt, sonst hätte ich jetzt noch so dieses Donnern eingespielt.
Aber ist das ein schönes Donnern?
Ja, super, ist ein Blitz mit Donner in einem, so da kann man super dreckig drauf lachen. Ja,
dann holen wir noch schnell einen Schrauber,
Nee, geht nicht, also das liegt an unserem, also wir haben ja die ganze Sendesteuerung und Abwicklung und so weiter ist ja alles so datenbankbasiert und so. Und da ist gerade heute ist Wartungsarbeiten an genau dem Teil der Datenbank, der auch die Jingle-Maschine steuert. Und,
ja, ihr habt wahrscheinlich auch Internet von AOL, ne?
Nee. Aber wenn ich dir sage, was für eine Firefox-Version ich hier fahre, kommen dir die Tränen. Oh wow, der Heuschnupfen kommt wieder. Das macht bei mir immer Asthma und dann fange ich beim Lachen an zu pfeifen wie dieser Hund aus dieser Cartoon-Serie. Wie hieß denn der?
Ja, schön.
Wie hieß dieser Hund aus der Cartoon-Serie? Hat der immer gemacht.
Ja, okay. Kommen wir mal zurück.
Genau, jetzt mal aber zur Sache hier. Jetzt zurück zum Thema, genau.
Ich glaube, zunächst mal ist es vielleicht ganz, ganz sinnvoll dazu zu sagen oder zu wissen, aus welcher Zeit diese Ideen, diese Vorstellungen eigentlich stammen.
Ich glaube, das ist sogar das Wichtigste an der ganzen Aufklärungsarbeit über
nämlich aus dem ausgehenden 18. Jahrhundert. Also der ganze Spaß ist so mittlerweile über 200 Jahre alt.
Mhm.
Und vor 200 Jahren gab es halt auch so Späße wie Aderlass und ich sag mal, dass sich dann Menschen darüber Gedanken gemacht haben, also die zentrale Figur ist ja der Samuel Hahnemann, dass sich dann Menschen darüber Gedanken gemacht haben, wie man zu alternativen Genesungskonzepten kommen kann, gerade zu so einer Zeit, wo also, weiß ich nicht, als Laie würde ich vielleicht sagen, jeder zweite Patient oder sowas den Ärzten unter den Händen weggestorben ist, ist erstmal nachvollziehbar.
Na, die Gedanken hat sich eigentlich jeder gemacht, ne? Und also ist ja jetzt nicht so, dass Hahnemann der Einzige war. Hahnemann war nur wahrscheinlich zur rechten Zeit am rechten Ort derjenige, der sich Dinge ausgedacht hat, die denselben Effekt haben wie abzuwarten. Alle anderen haben eben tatsächlich geschnippelt und geschnitzt und geritzt und weiß der Geier was. Und Hahnemann halt einfach abgewartet.
Ja, und in einer Zeit, in der die Medizin alles andere als reif war, kann Schnippeln und Schnitzen und sowas wie alle das natürlich extrem schnell in die Hose gehen.
Wo der Friseur noch Zähne gezogen hat.
Ja. In einer Zeit, in der von Sterilisation nicht die Rede war, Viren und Bakterien unbekannt waren. Ja, also es ist, denke ich, wichtig, das Ganze in diesem historischen Kontext einordnen zu können. Ja, die Homöopathie hat ansonsten zwei wesentliche Grundgedanken. Das eine ist das Ähnlichkeitsprinzip.
Mhm.
Wenn ein Mensch Krankheiten hat, dann hat er irgendwelche Symptome.
Mhm.
Was weiß ich, hohes Fieber zum Beispiel oder was auch immer. Und wenn man irgendwelche Stoffe zu sich nimmt, dann können die unter Umständen auch irgendwelche Symptome hervorrufen.
Wenn der gesunde Stoffe zu sich nimmt, die dieselben Symptome auslösen, dann helfen diese Stoffe auch in Maximalverdünnung gegen die Krankheit, die solche Symptome auslösen.
Genau, also
wenn man da mal scharf nachdenkt an der Stelle, müsste man eigentlich schon sagen, okay, muss Quatsch sein.
Also wenn ihr Holgi 2 Gramm Arsen nimmt, dann fällt er um. Genau. Wenn ihm Holgi also schwindelig ist und er dann ein bisschen klapprig auf dem Bein ist, dann ist es nach Auffassung der Homöopathie gut, Arsen zu nehmen, denn davon fällt man auch um, um es ein bisschen zugespitzt zu formulieren. Mhm. Also der Grundgedanke ist halt, man hebt mit einem Stoff, der eine Wirkung beim Gesunden hervorruft, beseitigt man ein gleiches Symptom, das beim Kranken vorhanden ist.
An der Stelle also
eigentlich gegenseitiges Aufheben sozusagen.
Genau. An der Stelle finde ich auch immer interessant, dass Homöopathen von sich behaupten, sie würden ja nicht die Symptome bekämpfen, sondern die Ursachen der Krankheit.
Genau
an der Stelle sie selbst widerlegen, weil sie die gesamte Behandlungsmethode basiert halt auf der Annahme, Symptome, also Symptome anzugucken und davon abzuleiten, dass das Symptome auch heilen können. Also,
genau, eine ganz klassische Kritik, die von den Homöopathen dann noch gegenüber der, ich finde, dass es negativ konnotiert ist, wenn man von Schulmedizin spricht.
Das ist ein Kampfbegriff, ja.
Ja,
es gibt halt Medizin und es gibt Pseudomedizin.
Ja, ein häufiger Vorwurf in Bezug auf die universitäre, auf die wissenschaftliche Medizin ist ja, dass sie dann auch nur Symptome bekämpfen würde. Und interessant ist eigentlich, dass die Homöopathie genau das macht und während also da bei der sogenannten Schulmedizin die Rede ist, dass das Ganze ja also nur eine Verdrängung sei der Krankheit, würde die Homöopathie das Ganze ursächlich genesen. Dabei geht die Homöopathie in jedem Fall nur die Symptome an und die Schulmedizin, wie sie dann so genannt wird, die geht nicht nur soll nicht nur gegen die Symptome wirken, sondern wenn ich irgendwelche Medikamente nehme, die Viren töten, die Bakterien töten, gehe ich dann natürlich auch ganz klar gegen die Ursachen dessen an.
Ja.
Ne? Und nicht nur gegen Symptome. Ja, zurück zur eigentlichen Homöopathie. Nun, Viren, Bakterien, ich habe sie gerade angesprochen, das verstößt natürlich so ein bisschen gegen die heutigen Erkenntnisse, was so Krankheiten verursacht. Ja. Das nächste, worüber man dann sich Gedanken machen kann, ist die Medikamentation. Wenn ich Symptome nur bekämpfe, dann kann ich ja ein und dieselben Medikamente für ganz unterschiedliche Krankheiten nehmen, die einfach dieselben Symptome haben. Jeder Mediziner wird bestätigen, dass ganz unterschiedliche Krankheiten mit ganz unterschiedlichen Ursachen, sei es irgendwas Bakterielles oder irgendwas Viröses, dass all diese Dinge die gleichen Symptome hervorrufen.
Ich nehme da als Beispiel nehme ich da immer Kopfschmerzen. Das ist entweder ein verspannter Nacken oder ein Hirntumor.
Fieber oder Übelkeit.
Ja, verspannter Nacken oder Hirntumor. So. Ja. Wie unterscheidest du eigentlich? Wie diagnostizierst du das? Also wie unterscheidest du in der Diagnose das eine vom anderen?
Ich will nicht wirklich von einem Wirkstoff reden, sondern lieber von einem Stoff, dass ein und derselbe Stoff dann also gegen so völlig unterschiedliche Sachen wirken soll, da sollten eigentlich bei jedem die Alarmglocken klingeln.
Ja. Es sollten sowieso immer Alarmglocken klingeln, das kann man auch ruhig mal ein bisschen ausweiten an der Stelle. Immer dann, wenn irgendjemand daherkommt und eine fast schon vereinheitlichte Lösungstheorie anbietet und sagt, das hilft gegen alles, dann ist immer schon Vorsicht geboten, weil es sowas nicht gibt. Es gibt nicht die eine Lösung. Ja? Selbst die Physiker verzweifeln gerade daran und müssen sich immer wieder was Neues einfallen lassen, um, wie ich neulich gelernt habe, die Schwerkraft mit der allgemeinen Relativitätstheorie in Einklang zu bringen. Oder was die spezielle Relativitätstheorie? Du weißt schon.
Ja. Aber da gab es ja auch, ich will mich jetzt gar nicht in die Physik vertiefen,
da haben wir noch weniger Ahnung von.
Der zweite Grundgedanke der Homöopathie, das ist die Potenzierung oder das, was die Homöopathen eine Potenzierung nennen.
Mhm.
Und zwar haben wir einen Ausgangsstoff oder einen Wirkstoff, irgendeine Substanz, und diese wird dann vermengt mit einer anderen. Da nimmt man wahlweise Wasser, Alkohol, Laktose, also Milchzucker oder Glycerin. Und nach physikalischer Auffassung wird diese Ausgangssubstanz einfach mit einem dieser anderen Stoffe verdünnt. Konkret heißt das, man nimmt entweder einen von diesen genannten flüssigen Stoffen und verdünnt seine Ausgangssubstanz, oder wenn man sich dafür den Milchzucker entscheidet, dann wird das verrieben, denn der ist ja nicht flüssig. Und dann wird das danach, so nennen das die Homöopathin, verschüttelt. Unter Verschütteln verstehen die, dass man das zunächst vermengt und anschließend mit einer konkret festgelegten Anzahl an Schlägen auf das Gefäß, in dem man diese Vermengung vorgenommen hat, draufschlägt.
Nee, war das nicht in der Hand halten und auf eine Lederunterlage die Hand hauen oder so ähnlich?
Ja, also zumindest irgendwie draufhauen.
Ja.
Wobei allein schon die Vorstellung, dass das eine bestimmte Anzahl an Schlägen sein muss, um da Energie zu übertragen, Quatsch ist. Und zwar aus einer ganz einfachen logischen Herleitung raus. Ja, wenn eine kleine Püppi da 10-mal auf so ein Gefäß draufhaut, auf welche Art und Weise auch immer, oder auf der anderen Seite unser großer Holgi 10-mal auf ein Gefäß draufhaut,
wirkt zumindest eine andere kinetische Energie.
Richtig, ja. Da sind das also völlig andere Energien, die da Bewegungsenergien, die da drauf klatschen, und selbst die da auch bei einer Person ist natürlich nicht jeder einzelne Schlag gleich energiehaltig.
Ja.
Ja, also warum das dann also ausgerechnet eine bestimmte Anzahl an Schlägen sein soll, wird da nicht so richtig klar. Ja, was ist das Ziel des Ganzen? Die Vorstellung der Homöopathen ist, dass sich durch diesen Prozess die Nebenwirkungen, die der Stoff hervorruft, verringern.
Ja, dass keine mehr da sind.
Oder am besten gar nicht mehr da sind, ja. Und im Grunde muss es ja von, also man vermengt das mehrmals hintereinander, bis man eine gewünschte Potenz hat. Also die Vorstellung ist dann, dass die gewünschte Wirkung verstärkt wird, während irgendwelche Nebenwirkungen verschwinden im Laufe dieser Potenzierungsschritte. Wobei man sich eben auch da die Frage stellen muss, woher weiß denn das Wasser bzw. der Alkohol, die Laktose, das Glycerin, woher wissen denn diese Stoffe, was da die gewünschte Wirkung ist und welches die nicht gewünschte Wirkung ist. Ja, und wenn ein Stoff eventuell auch noch bei mehreren Krankheiten eingesetzt wird und bei der einen Krankheit die eine Wirkung und bei der anderen Krankheit die andere Wirkung hervorrufen soll, woher weiß denn der Stoff dann auch noch, wann von mehreren möglichen positiven Wirkungen die gerade notwendige verstärkt werden sollen?
Na, da holt dann der gemeine Scharlatan holt an der Stelle gerne die Quantenphysik raus. Ja? Und erzählt was von Quantenverschränkungen und dass bestimmte Teilchen zusammengehören und die wissen das dann einfach.
Ah ja.
Das ist das eine. Dann gibt es noch eine andere Theorie. Also das ist Unsinn, kann dir auch jeder, der sich ernsthaft mit Physik beschäftigt, kann dir das sogar erklären. Ich schaffe es immer nicht mehr zu merken, warum das Unsinn ist. Außer es gibt halt keinen Anwendungsfall, in dem das jemals nachvollziehbar belegt worden wäre, dass Quantenphysik sowas kann. Das andere, was gerne zur Erklärung hergenommen wird, was auch lange widerlegt ist, ist eine Idee von Rupert Sheldrake. Das Ding nennt sich morphogenetische Felder. Das ist auch irgendwie so eine sehr krude, abseitige physikalische Idee, dass es praktisch so, ja, in so einem Subraum, wenn man so will, in so einem Subraum hängt alles mit allem zusammen. Und darum, wenn ich irgendwie etwas irgendwo etwas bei mir verändere, verändert das bei dir auch entsprechend was und so. Aber das ist halt auch, er hat halt auch nie geschafft, bisher hat es keiner geschafft, das mal zu belegen. Also da mal irgendwie eine Hypothese was abzuleiten, die zu überprüfen oder zumindest überprüfbar zu machen und das auch zu reproduzieren. Also
ja. Das ist in der Wissenschaft oder überhaupt, also Wissenschaft ist ja im Grunde auch nichts anderes als Methodik. Ja, als eine Herangehensweise.
Ja, natürlich.
Dinge müssen halt, um nachweisbar gemacht zu werden, dass da Tatsache irgendwas ist, müssen sie reproduzierbar sein.
Genau. Schönes, im geheimen Geheimchat schreibt gerade Quimonis, Quantenphysik ist ab dem atomaren Größenlevel völlig egal, weil ab da gelten die herkömmlichen Gesetze der Chemie und Physik.
Gut, wunderbar. Ja, wenn man dann in den Handel geht, mittlerweile ja leider auch in vielen Apotheken, da findet man dann solche Substanzen, und die haben dann verschiedene Kennzeichnungen. Da gibt es dann die D-Potenzen. D steht für Deci. Das ist einfach eine Potenzierung, bei der man 10 Teile miteinander vermengt. Ein Teil Ausgangssubstanz und 9 Teile Verdünnungsmittel. Und dann steht dahinter irgendeine Zahl und die sagt dann, wie oft das in diesem Mischungsverhältnis potenziert wurde. Es gibt 100er Potenzen, die tragen die Buchstaben C für Centi dann im Namen und gibt es noch 50.000 der Potenzen. Ja, ansonsten hat die Homöopathie ja den Ruf, oder was ich immer wieder in Gesprächen auch mit anderen feststelle, ist, dass sie als Naturheilkunde missverstanden wird.
Ja.
Sehr schnell, sehr häufig, was ich auch für ein ernsthaftes Problem halte.
Ich habe oft den Verdacht, dass das dann auch tatsächlich von, also auch wie in jedem Wirtschaftszweig, und auch die Homöopathie ist eine sehr große Branche. Ich glaube, die haben mittlerweile auch einen Milliardenumsatz geknackt.
Ja, also 2008 hat der warte mal, wie heißt der? Der Deutsche Zentralverein der homöopathischen Ärzte, der hat für das Jahr 2008 angegeben, dass der Umsatz europaweit bei 1,7 Milliarden Euro lag.
Das heißt,
also das Ganze ist halt auch wieder so ein.
Da gibt's dann halt auch PR und Lobbying, also alles wie bei allen anderen Wirtschaftszweigen auch.
Das ist halt eine riesen fette Industrie mit.
Genau, und dass das diese Verquickung mit Naturheilkunde, ich habe häufig den Verdacht, dass das auch forciert wird, dass da auch tatsächlich so ein bisschen Verschleierung stattfindet, weil Naturheilkunde prinzipiell also erstmal wirksam ist. Also es gibt genug phytomedizinische Verfahren, die deren Wirksamkeit eindeutig belegt ist. Und wenn man sich da irgendwie anhängen kann, andocken kann und alles so einen auf Natur macht, ist es natürlich leichter, auch die Dinge zu verkaufen, die im Grunde wirkungslos sind.
Genau.
Ja.
Welche Substanzen werden dann also verwendet in der Homöopathie? Das sind pflanzliche, da gibt es tierische Substanzen, mineralische, aber auch chemische. Und an der Stelle sieht man dann eben, dass das zunächst mal mit einer klassischen Naturheilkunde, wo man sich von irgendwelchen pflanzlichen Wirkstoffen was abschaut, wenig zu tun hat. Und das Ganze kann dann also mitunter auch richtig gefährlich werden. Ich habe ja von chemischen Substanzen gesprochen. Die gehen dann also, ich habe mein Scherz vorhin mit dem Arsen, da war jetzt nicht so weit hergeholt. Denn die verwenden da unter anderem Tatsache auch so Sachen wie Arsen, Quecksilber, Salzsäure, also Sachen, mit denen man sich, wenn sie nicht ausreichend verdünnt sind, Tatsache einfach mal umbringen oder zumindest, wenn es mittelmäßig verdünnt ist, ziemliche Schäden zufügen kann.
Mhm.
Also deswegen halte ich das auch alles wirklich nicht nur für lass die Leute machen, es halb so wild, sondern das kann halt richtig nach hinten losgehen, ne? Wie lange solche Sachen dann giftig sind, hängt dann davon ab, wie stark das Ganze verdünnt ist. Und ab so einer Potenz von D24 oder C12, das ist, ich habe mir das extra aufgeschrieben, weil ich mir das sonst gar nicht merken könnte, ein Mischungsverhältnis von 1 zu 10 hoch 24, also 1 und 1 mit 24 Null hinten dran. Ich frage mich mal jetzt nicht, wie die Zahl dazu heißt. Statistisch jedenfalls gesehen ist in so einer Mischung dann weniger als ein Teilchen von einem Ausgangsstoff drin. Wenn man niedrigere Potenzen nimmt, also D8 oder C4, dann wird es also insbesondere bei Arsen, kann man sich dann durchaus noch eine toxische Wirkung da einfangen, also sich da mehr oder minder stark vergiften. Und
ist
bei
das,
niedrigeren Potenzen kann das halt, wo ich dann gefährlich bin.
Ist das dokumentiert? Gibt es da Fälle, wo tatsächlich mal jemand versehentlich eine zu hohe, also ein tatsächlich was zu sich genommen hat, wo noch was drin war vom eigentlichen Gift, vom Ausgangsstoff?
Das weiß ich nicht. Also ich bin jetzt auch nicht extra in die Apotheke um die Ecke gegangen, um zu gucken, was für die klassischen oder was die niedrigsten Potenzen sind.
Es gibt
die verkauft werden, aber falls es irgendwelche Wahnsinnigen gibt, die sowas selber herstellen, also gerade bei niedrigen Potenzen ist da wirklich Vorsicht geboten.
Es gibt eine ganz, ganz interessante Webseite, die dokumentiert solche pseudomedizinischen Verfahren, weil ein sehr beliebtes Argument, insbesondere der Menschen, die Pseudomedizin anwenden an sich selbst und an ihren Kindern, ein beliebtes Argument von diesen Leuten ist, es schadet ja nicht. Solange es nicht schadet, ist es ja nicht schlimm. Und es gibt eine Webseite, die dokumentiert den Schaden, der durch Pseudomedizin entsteht. Mhm. Und die heißt whatstheharm.com. Also was ist der Schaden.com? Whatstheharm.com. Ist wirklich immer wieder eindrucksvoll. Also die sammeln so Einzelfälle, aber es ist halt auch eine relativ große Menge an Einzelfällen. Das heißt, es ist nicht harmlos.
Mhm. Wobei eben auch so ein aktives Unterlassen dann auch gefährlich werden kann.
Das,
ne? Wenn
wäre,
du dann irgendwann bei irgendeiner Krankheit eine Stufe erreichst, ab der man dich dann nicht mehr heilen kann von der Krankheit, dann, weil du einfach das versäumt hast, ernsthafte Medizin zu dir zu nehmen, dann ist auch ein Nicht-Schaden gefährlich.
Steve Jobs. Steve
ja?
Jobs.
Wunderbar,
genau. Es sieht danach aus, also es sieht so aus, ist natürlich aus der Ferne auch immer relativ schwierig zu beurteilen. Alles, was ich so an Berichten mitbekommen habe, sieht danach aus, dass Steve Jobs noch leben würde, wenn er sich nicht in die Hände eines Alternativmediziners begeben hätte, eines, der erstmal ihn mit irgendwelchen pseudomedizinischen Verfahren therapiert hat oder versucht hat zu therapieren, wodurch er dann hinterher für richtige Medizin nicht mehr therapierbar gewesen ist. Das ist ja.
Ja,
ja. Ich hatte jetzt. Ich würde gerne mal Nachrichten machen.
Ja, genau.
Und danach würde ich mich gerne mit dir noch ein bisschen über Ethik, vor allen Dingen ärztliche Ethik unterhalten, weil alles da klar. Sehe ich nämlich das größte Problem, aber können wir ja nachher machen.
Machen wir das.
Bleib dran, ja?
Ja, klar.
Okay. Nach den Nachrichten geht's weiter. Ihr seid weiterhin eingeladen anzurufen unter 0331 70 97 110. Heute ist freie Themenwahl, das heißt, wer anruft, darf jeweils sagen, worüber geredet werden soll, und dann gucken wir mal, ob und wie lange wir über das Thema reden, das ihr mitgebracht habt, und wohin wir und über welches Hölzchen und Stöckchen wir abschweifen. Jetzt aber erstmal Nachrichten, wie gesagt. Warte mal, habe ich hier das richtige Jingle drin? Ja, passiert mir auch oft genug, dass ich es.
Blue Moon.
0331 70 97 110 ist unsere Nummer. Heute ist freie Themenwahl, weil es zweiter Dienstag im Monat ist. Ein Nachtrag zum Gespräch von vor den Nachrichten. Die Seite, die Schäden durch pseudomedizinische Behandlungsmethoden sammelt, ist nicht zu erreichen unter whattsetheharm.com, sondern whattsetheharm.net. Also was ist der Schaden.net, whattsetheharm.net. Vielen Dank an alle, die mir über Twitter im geheimen Geheimchat und sonst wie Bescheid gesagt haben, dass ich den falschen Link ausgebracht habe. Jetzt reden wir noch ein paar Minütchen mit Steffen weiter und dann nehme ich mal die nächsten dran.
No.
Steffen, du hast jetzt gerade so ein bisschen erklärt, wie funktioniert eigentlich oder was denken, also was ist die ideelle Basis hinter der Homöopathie? Das Interessante an dem Punkt finde ich ja, wie du eingangs auch gesagt hattest schon, man muss das Ganze mal in seinem historischen Kontext betrachten. Dann kann man sich auch einigermaßen herleiten, warum das Ding so einen Erfolg hatte. Nämlich, es war die Alternative zum Aderlass, und am Aderlass sind Leute gestorben. Obwohl sie nur Krankheiten hatten oder sehr viele Krankheiten hatten, bei denen man einfach nur hätte abwarten müssen, dann wären die von alleine weggegangen. Was ja auch heute immer noch einer der, eines der Haupterfolgsdinger der Pseudomedizin ist. Sie amüsieren im Grunde den Patienten auf irgendeine Weise, während die Krankheit von alleine weggeht. Jetzt bist du überhaupt noch dran?
Ja, ja.
Ah, okay. Jetzt habe ich, also Homöopathie wirkt nicht. Ja, das ist nachgewiesenermaßen so. Jeder, der was anderes behauptet, muss sich die Frage gefallen lassen, ob er das tut, weil er arglos ist oder weil er arglistig ist. Also ist es Niedertracht oder ist es was ist es? Was ist es Niedertracht oder ist es eine Merkbefreiung, die da wirkt? Also Homöopathie ist wirkungslos, nachweislich wirkungslos, also mehrfach überprüft worden, hundertfach überprüft worden sogar. Es ist weder eine Wirkung nachgewiesen worden, noch Punkt. Ich war mit der Stimme noch oben. Was sie aber tut, und das finde ich das ist ein Argument, das die Homöopathen aber nie bringen, weil dann müssen sie auf einmal anders anfangen zu diskutieren und verlieren sehr schnell den Boden unter den Füßen. Was Homöopathie tut, ist, sie hilft. Sie wirkt nicht, aber sie hilft. Ja?
Im Rahmen des Placebo-Effekts.
Im Rahmen des Placebo-Effekts, im Rahmen natürlich auch diverser anderer psychologischer Phänomene. Also alles, was da an der Homöopathie das Hilfreiche ist, hat die Psychologie auch hinreichend beschrieben.
Im Übrigen auch bei Tieren, ne?
Auch sicher. Ja, bei Tieren kommt noch was anderes dazu. Also Placebo funktioniert bei Tieren, aber dieses mein Tier ist gesund geworden, ist zunächst mal auch nur eine Zuschreibung durch den Menschen, der das Tier beobachtet hat. Da sind noch einige andere Sachen dabei, also so Erwartungshaltungen, Einstellungen und so weiter. Das hat die Psychologie gut beschrieben. Aber die Frage ist, und da finde ich es äußerst schwierig zu diskutieren, also man muss sich halt erstmal darauf einigen, dass Homöopathie nicht wirkt, tut sie nicht, Punkt. So, der Mond ist halt nicht aus Käse. Aber wie gehen wir eigentlich mit dem Umstand um, dass sie hilft, dass es also Menschen gibt, die aus welchen Gründen auch immer nicht in der Lage sind, bei einem Schnupfen einfach mal oder bei einem Husten einfach mal einen Liter Wasser mehr zu trinken und mal eine Woche lang zu husten, sondern sich irgendwas einwerfen müssen, um sich dann einzubilden, dass es durch das Einwerfen besser geworden ist und nicht trotz des Einwerfens besser geworden ist. Wie gehen wir mit diesen Menschen um, denen dieses Behandlungskonzept ja eindeutig hilft, auch wenn es nicht wirkt? Also was für einen Ersatz bieten wir diesen Menschen an? Aufklärung kann es nicht sein, weil, also ich meine, wir leben in einer Welt, in der eigentlich niemand mehr der Pseudomedizin auf den Leim gehen müsste.
Meine Güte. Warte mal kurz.
Na klar.
Verzeihung, mir versagt gerade die Stimme. Ja, da hast du recht. Eigentlich müsste man meinen, in einer durch und durch aufgeklärten Welt zu leben, aber dem ist halt nicht so. Ich weiß auch nicht genau. Ich habe da jetzt auch kein Patentrezept, mit dem ich dir da irgendwie entgegenkommen kann. Leider. Sonst hätte ich schon vermarktet. Mhm. Tja, wie kommt man solchen Leuten entgegen? Wie macht man denen das klar? Weiß nicht, vielleicht ist es doch das Beste, dass der Arzt da mal sich 5 Minuten Zeit nimmt, ein klärendes Gespräch zu haben mit dem Patienten.
Was er ja regelmäßig nicht tut. Nicht? Also eigentlich sollte man Medizinern ja unterstellen, dass sie irgendwann einmal in ihrem Studium, solange das auch zurückliegen mag, was von Wissenschaft gehört haben. Und nichtsdestotrotz verschreiben sie manchen Patienten, nicht alle Ärzte, aber viele Ärzte verschreiben nicht allen Patienten, aber vielen Patienten pseudomedizinische Präparate, wo dann die Apotheker gezwungen sind, sie herzustellen. Was sie natürlich auch gerne tun, weil sie daran sehr viel verdienen, weil die Ausgangsstoffe natürlich äußerst günstig sind. Jetzt, und da kommst du natürlich jetzt, also es gibt so zwei Dilemmata, ne? Das eine sind die Apotheker, mit denen ich da gerne ein Hühnchen rupfen würde, weil Apotheker haben eine gesellschaftliche Sonderstellung und ich finde an der Stelle, es findet da sowas wie ein Missbrauch statt. Aber was ich ein viel größeres Dilemma finde, ist, was Ärzte da machen. Weil eigentlich sollen Ärzte ihre Patienten nicht belügen. Das ist ein ethisches Problem. Jetzt belügen Ärzte ihre Patienten, aber indem sie ihnen Homöopathika und sonstige pseudomedizinische Arzneien verschreiben. Wie kommt man da raus? Also weil der Arzt macht das im Zweifelsfall ja auch, weil er sich denkt, okay, der Blödmann, der muss jetzt irgendwas schlucken, sonst gibt er keine Ruhe, ja? Sonst läuft er im Kreis, sonst pennt er nicht richtig oder weiß der Geier was. Also schreibe ich ihm was auf, was garantiert wirkungslos ist, weil dann hat es auch keine Nebenwirkung. Die es im Übrigen auch hat, witzigerweise. Also Placebo hat auch Nebenwirkungen. Man kann Placebo-Patienten nämlich Nebenwirkungen einreden. Also wahnsinnig interessantes Feld. Rote Tabletten wirken auch stärker als weiße Tabletten und solche Sachen. Bittere Tabletten besser als süße und sowas. Die Frage ist aber doch, wie gehen wir damit um? Also wie gehen wir mit Medizinern um, die das machen? Die das eventuell machen, weil sie selber einem Fehlschluss unterliegen? Also weil sie es selber nicht begreifen, was sie da tun? Oder aber mit welchen, die sagen, okay, anders kriege ich das halt nicht gemacht, dass ich Leuten legal Scheinmedikamente verschreibe? Müssen wir da unser medizinisches Ethos vergrößern, erweitern? Oder sollen wir lieber gnadenlos bleiben?
Es mag ja auch Situationen geben, in denen es angemessen ist, überhaupt erstmal ein Placebo zu verschreiben. Ja? Die Frage ist dann an der Stelle eigentlich für mich, warum verschreibt der Arzt nicht, wenn die Patienten dann natürlich etwas vorgaukelnd, anders kann man ein Placebo ja nicht verschreiben, warum verschreibt er ihnen denn nicht irgendwelche x-beliebigen Pillen, ja, wo dann also auch außer dem Patienten alle wissen, es ist wirkungslos, sondern warum verkauft er ihm homöopathische Stoffe, von denen wo man sich dann fragen muss, glaubt der Arzt das eigentlich selber? Also die Frage ist da dann, ist der Arzt sich darüber im Klaren, dass sich da nichts tut, über den Placebo-Effekt hinaus, oder ist der Arzt da selber in diesen Glauben verfallen? Und das wäre ja eigentlich der bedenkliche Fall.
Genau, die Frage wäre eigentlich, geht der Arzt gerade davon aus, dass es wirkt, oder geht er davon aus, dass es hilft? Ne? Also gibt es eine spezifische Wirkung, eine biochemische Wirkung, oder ist es eine Hilfe, weil es psychologisch wirkt? Aber wie unterscheiden wir das denn voneinander? Also ich weiß darauf tatsächlich keine Antwort, tatsächlich nicht. Ich kann natürlich aus meiner Warte argumentieren und kann sagen, okay, ich bin wirklich frei von solchen Fehlschlüssen, zumindest was diese pseudowissenschaftlichen Sachen angeht. Sicherlich nicht frei von Fehlschlüssen, das ist niemand. Für mich ist es kein Problem. Wenn ich Kopfschmerzen habe, dann schlafe ich eine Stunde oder trinke einen Kaffee. Oder wenn ich Husten habe, warte ich eine Woche oder sowas. Aber es gibt offensichtlich genug Menschen, die das nicht können. Und
vielleicht muss man da die Mediziner weiterbilden und ihnen auch die Konsequenzen aufzeigen, was es denn heißt, die Pharmaindustrie in diesem Zweig zu unterstützen. Ja.
Die Pharmaindustrie zu unterstützen?
Naja, also ich meine, hinter den homöopathischen Mitteln steckt ja auch eine Pharmaindustrie.
Ja, sicher, das ist natürlich
und
auch wieder
vielleicht so. Vielleicht muss man den auch nochmal direkt vor Augen halten, dass jedes verkaufte homöopathische Präparat eben auch eine Unterstützung der Pharmaindustrie in diesem Zweig ist. Also wenn das heute nicht nachgefragt würde, sondern das XY-Placebo stattdessen genommen würde, dann würde das Zeug auch nicht mehr hergestellt.
Zumindest wenn Ärzte es nicht verschreiben würden, hätten Apotheker es leichter zu sagen, nein, ich verkaufe das nicht. Ne?
Eben.
Weil, also, das hat mir mal ein Apotheker hat mir gesagt, ich muss verkaufen, was der Arzt verschreibt. So. Andererseits muss man, ja, hatten wir ja schon mal die Apotheker eigentlich auch an die Kandare nehmen und sagen, Freunde, passt mal auf, wenn ihr bestimmten Schutz wollt, den ihr habt, ne, so Kettenbildung und was es da so alles gibt, also diese Vorwürfe, die man immer der FDP macht, dann müsst ihr aber auch eurem Auftrag gerecht werden und dürft den Leuten kein X für ein U vormachen.
Ja, vielleicht
aber es hilft den Leuten. Also es ist im Grunde, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, ich fand das eine der schlausten Aussagen zur Homöopathie sogar war das, aber das kannst du auf die gesamte Pseudomedizin ausdehnen. Es ist im Grunde eine besondere Form der Psychotherapie. Das heißt, wir müssten, glaube ich, die Frage beantworten, wie lassen wir den Menschen, die das brauchen, eine besondere Form der Psychotherapie zuteil werden, die sie gleichzeitig nicht an der Nase herumführt und in eine Abhängigkeit natürlich auch wieder bringt. Weil in dem Moment, wo ich mir einbilde, dass es gewirkt hat, will ich es beim nächsten Mal wieder haben.
Hm? Tja, vielleicht muss man da eine Gesetzgebung erlassen, die den Apotheken den Verkauf solcher Substanzen untersagt. Also, dann mag sein, dass es anstelle der Apotheken dann irgendwo im nächsten Ladengeschäft im normalen verkauft wird. Aber dann gehst du da zumindest schon mal nicht mehr mit einem Rezept hin. Mhm. Und der Arzt wird dir dann viel eher ein gewöhnliches Placebo-Präparat verschreiben.
Was er übrigens nicht darf, ne? Also der darf kein Scheinmedikament verschreiben. Der darf dir halt nicht einfach Zuckerpillen verschreiben. Also zumindest ist das mein Kenntnisstand. Der ist allerdings auch schon wieder so 6, 8 Jahre alt.
Ich habe keine Ahnung, hätte sein. Also ich meine, man kann sich ja durchaus irgendwelche Dinge überlegen, bei denen das dann sinnvoll ist, dass der einfach das Gefühl hat, versorgt zu sein. Ja? Und aber ich habe da von diesen rechtlichen Rahmenbedingungen in der Hinsicht habe ich keine Ahnung.
Ja. Ja, aber schön, dass wir drüber geredet haben.
Ja.
Mein lieber Steffen, vielen Dank.
Ja, bitte, schönen Abend noch.
Dir auch. Gute Nacht, tschüss.
Tschüss.
Ihr hört den Blue Moon auf Fritz und seid eingeladen anzurufen unter 0331 70 97 110 über ein Thema zu reden, über das ihr reden wollt. Also, wer anruft, darf jeweils bestimmen, worüber geredet wird. Freie Themenwahl ist das, und zwar am zweiten Dienstag im Monat. Irgendwer hat aufgelegt, wir hatten jetzt aufgelegt. Ich merke mir immer nicht die Namen von den Leuten, also von euch, die ihr in der Warteschleife hängt und jetzt hat irgendwer aufgelegt, aber der Willi ist noch dran. Hallo Willi. Willi? Willi! Och nee, wieso ist denn jetzt der Willi nicht mehr dran? Willi? Ja, ich kriege hier nochmal einen Nervenzusammenbruch. Jetzt schmeiße ich dann mal den kaputten Willi raus. So. Jetzt habe ich... Wo ist denn jetzt der Stefan? Einbeiniger. Wo ist denn der Stefan jetzt hin? Der Stefan hat... Oh, Stefan ist abgeschmiert. Oh, jetzt sind hier alle abgestürzt. Das ist ja entsetzlich. Jetzt sind wir wieder an dem Punkt. Hätte ich auch noch weiter mit Steffen quatschen können. Weil eigentlich hingen da noch zwei Leute in der Warteschleife, mit denen ich gerne... Oh, dann gehe ich hier nochmal... Nee, rufst du da gerade an, Einbeiniger, oder ruft der Willi gerade an? Okay, wir rufen gerade Willi an. Hingen noch zwei Leute in der Warteschleife. Dachte ich, jetzt machst du aber mal Schluss mit Steffen und gehst da mal ran. Ja, jetzt haben wir wieder niemanden, mit dem wir telefonieren können. Also das macht aber auch nichts. Dann, doch, das macht eigentlich was, weil das ist ja hier eine Sendung, in der telefoniert werden soll. Ich versuche jetzt mal wieder diese Nummer mit dem Mitleid. Ne? Oh, ey, keiner ruft an, so ein Scheiß. Mi, 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 mi. Ruf doch mal einer an, 0331 70 97 110. Heute ist freie Themenwahl, weil zweiter Dienstag im Monat ist. Und am zweiten Dienstag, da machen wir immer die freie Themen, weil hier, das heißt, ihr seid eingeladen anzurufen, zu erzählen, was euch gerade so im Kopf rumgeht, was euch gerade belastet, was euch gerade freut. Egal, ob das jetzt ein großes Thema ist, wie zum Beispiel, was ich ja gerade mit Steffen ausgebreitet habe, also so Pseudomedizin, Fehlschlüsse, Psychologie, oder ob das irgendwie was ist, was wirklich eine ganz, ganz kleine Sache ist, dass ihr sagt so, oh wow, ich habe gestern einen Fünfer gefunden und finde das ganz klasse. Weil was mir auffällt ist, dass häufig, wenn ich mit euch rede, also außerhalb der Sendung mit euch rede, auf der Straße, in der Kneipe oder sonst wo man sich mal so trifft, oder auch im Internet, wo man sich mal trifft, höre ich sehr oft, ach nee, und dann redet ihr über so interessante Sachen, und ich denke dann immer, das ist ja, mein Thema ist da ja total, das ist es ja nicht wert, dann mal hier im Radio besprochen zu werden, wenn die anderen hier mit großer internationaler Politik kommen oder irgendwie sowas. Und genau diesen Zahn, den solltet ihr euch ziehen, denn selbst wenn ein Thema ist, im Vergleich zu einem anderen Thema klein erscheint, ist das ja trotzdem ein Thema. Ist das ja trotzdem was für euch eine gewisse Relevanz hat, also immerhin so viel Relevanz hat, dass ihr rein theoretisch drüber reden wollen würdet. Und solltet euch nicht davon abschrecken lassen, dass es im Vergleich zu irgendeines anderen Menschen Thema vielleicht nichtig erscheint. Es geht immer nur um euch, ja? Und zwar genau in dem Moment, in dem wir miteinander reden. Also lasst uns reden, denn wer redet, ist nicht tot. 0331 70 97 110. Und da ist keiner. Da ist der Till.
Hallo.
Hallo Till. Hat meine Mitleidstour doch gezündet, ja?
Ja, ich hatte schon mal vorher angerufen, aber irgendwas war jetzt und deshalb hatte ich dann jetzt nochmal angerufen.
Ja, Schwein gehabt. Till, was hast du für ein Thema mitgebracht?
Mir ist es so durch den Kopf gegangen, so von einer halben Stunde oder so. Einfach, macht das Sinn, Noten in der Schule, weil wir hatten das jetzt im Deutschunterricht. Also einfach mal so eine Stunde diskutieren, so lernen, Argumente und so, bla bla. Und da hatten wir, so ist dann, sind wir dann irgendwie vom Thema abgeschweift, sind wir darauf gekommen, so, lasst uns mal, macht es eigentlich Sinn, in der Schule Noten zu vergeben? Also könnte man es auch irgendwie anders regeln?
Könnte man?
Ja, also wir sind dann, also es gab verschiedene Meinungen, und da, also wir sind auf den Schluss gekommen, dass man könnte einfach mal Noten abschaffen und dann einfach, dass sozusagen jeder, der Bock hat, was zu lernen, um später halt einen guten Beruf oder sowas zu erlernen, dass er dann von sich aus lernt und einfach ohne diesen Druck, oh Gott, ich kriege eine schlechte Note und jetzt bin ich, ja.
Das ist ja so ein bisschen dieses, ich glaube, Montessori-Prinzip, ne? Also dass man Kindern nicht sagt, so, ihr seid jetzt alle 10 Jahre alt, darum lernt ihr jetzt alle dasselbe, sondern dass man sagt, so, ihr seid jetzt alle so hier in der Klasse und jeder lernt jetzt gerade das, was ihm am besten passt. Also wenn der eine gerade mehr Bock auf Englisch hat, macht er mehr Englisch, wenn der andere mehr Bock auf Mathe hat, macht er mehr Mathe.
Ja, genau.
Das scheint ja, zumindest habe ich noch nichts Gegenteiliges gehört, auch ein ganz, ganz gut funktionierendes Konzept zu sein. Also ich weiß nicht, wie es dann in höheren Jahrgangsstufen aussieht. Also ich kenne das tatsächlich bisher Berichte nur so von den bis zur 10. Klasse und da scheint das ganz gut zu funktionieren. Wie ist denn das beim Abitur? Denkst du, das geht dann immer noch?
Naja, also beim Abitur sollte man vielleicht, also klar, mit den Noten jetzt könnte man das schon weglassen, aber beim Abitur sollte man schon so eine Leistung haben, also so eine anstrebende Person, die dann irgendwie so dich leitet da sozusagen, damit du dann auch auf dem richtigen Weg kommst und nicht von dir selber sagst, ach nee, darauf habe ich jetzt keinen Bock, dann mache ich das.
Ja, stimmt. Also das heißt, man müsste sagen, okay, bis also in den nächsten 5 Jahren musst du alles dies hier gelernt haben. Such dir aus, womit du anfängst.
Genau, so, ja, und dass man halt so keinen Notendruck hat sozusagen.
Ja.
Ja, das hat mich halt ziemlich aufgestört.
Aber du musst ja trotzdem irgendwie, also an irgendeinem Punkt, also spätestens wenn du Abi machst, musst du ja irgendwie eine Möglichkeit haben, dich mit anderen zu vergleichen, weil du hast danach eine Universität, also du willst auf die Uni und die Uni in, keine Ahnung, wo kommst du her, aus Berlin, in Düsseldorf, die Uni, ich weiß gar nicht, haben die in Düsseldorf überhaupt eine Universität?
Keine Ahnung.
Ich auch nicht, aber wahrscheinlich haben sie eine. Und wenn nicht, ist auch egal, ich bin Kölner, ich darf Düsseldorfer dissen. Dass die Uni in Düsseldorf sagt, naja, woher sollen wir denn wissen, ob der Till das überhaupt auf die Reihe kriegt, wenn wir den annehmen? Das heißt, irgendwann musst du dieses Notending wahrscheinlich einziehen.
Ja. Ja, das sehe ich auch so, ja.
Ich hatte übrigens, ich hatte in der Grundschule ein paar Jahre keine Noten. Also ich war eins dieser Kinder, die so sozialdemokratische Bildungsexperimente abbekommen haben damals.
Sehr geil.
Das heißt, du hast auf einmal kein Mathe mehr gelernt, sondern Mengenlehre. Kennst du?
Nee, können nicht.
Echt nicht? Mit diesen Kästen, mit diesen Plastik-Lückkasten, hießen die Dinge?
Klar.
Wo dann so Kringel und Vierecke hattest und die so übereinander legen musst. Alle grünen Kreise. Und da gab's tatsächlich, ich weiß gar nicht wie lange, zwei Jahre lang, glaube ich, gab's keine Zeugnisse, sondern Beurteilungen.
Ja, naja, klar.
Letztendlich konnte man dann aus der Formulierung der Beurteilung auch lesen, was es für eine Note gewesen wäre. Also,
ja, okay.
Da kommen die Lehrer dann wahrscheinlich auch nicht aus ihrer Haut. Irgendwie.
Ja. Na gut, bei mir war es jetzt konkret so, dass erste bis zweite Klasse, glaube ich, dass da auch keine Noten gab. Das war da immer so ein Bienchen oder so.
Ein Bienchen, genau. So entweder ein Stempel oder so.
Entweder
gab es Stempelchen oder man hat sogar so Pappkärtchen gekriegt. Bei uns gab es eine Lehrerin, die hat Pappkärtchen verteilt mit, ich weiß gar nicht, was da drauf war. Wahrscheinlich auch Bienchen. Die konnte man dann sammeln.
Weil bei uns war ein Stempel.
Auf was für eine Schule gehst du, Till?
Manfred von der Denne Gymnasium.
Es gab vor ein paar Jahren mal so einen Bericht aus Bayern, das war zwar eine Grundschule, aber ich fand das sehr eindrucksvoll. Da war eine Lehrerin, die war so gut, dass alle Schüler 1 und 2 standen. Die hat es einfach geschafft, allen Schülern beizubringen, was man ihnen beibringen muss. Und die ist dann von ihrem Rektor zurückgepfiffen worden und der hat sie genötigt, gute und schlechte Noten zu vergeben. Also es mussten auch Kinder eine 4 und eine 5 haben, egal ob sie eigentlich die Anforderungen erfüllen oder nicht.
Wo war das?
Irgendwo in Bayern an einer Grundschule.
Krass.
Das müsstest du dir mal googeln oder mal gucken. Es gibt ja immer zu den Sendungen eine Mitschrift. Mhm. Mal in der Mitschrift gucken.
Ja. Krass.
Wie ist denn das bei euch? Habt ihr auch so eine komplette Streuung? Also alles von 1 bis 5 oder?
Also bei uns war es jetzt in der Klasse so, dass wir, also es gibt 4 8, also ich bin 8. Klasse.
Ja.
Und es gibt 4 8. Klassen und genau wir sind die Klasse, die alle 9 Schüler, also es kommen ja jedes Jahr irgendwie neue Schüler auf die Schule sozusagen, die dann da irgendwie bei der anderen nicht klargekommen sind, deshalb auf die gekommen. Und die kommen dann halt immer in unsere Klasse. Also jetzt ist unsere Klasse voll, jetzt kommen die in andere, aber und da haben wir halt auch ziemlich Leistungsschwache gekriegt, die dann natürlich entweder die Schule überhaupt nicht ernst nehmen, die einfach nur ihren Tag da absitzen, aber wir haben auch einen gekriegt, der übrigens gut mitarbeitet und immer bam bam. Also es gibt schon Leistungsunterschiede, starke, mhm, sehr starke.
Das gab's bei, also das war bei mir in der Schule war das gar nicht, dass irgendwie einfach nur die Leute ihre Zeit abgesessen hätten. Ist, ja. Bei mir lag das sicherlich daran, also ich bin auf ein Gymnasium gegangen, das war so ein Schulzentrum, da war dann eben Gymnasium, Realschule, Hauptschule aneinander. Und wir hatten so ein paar Lehrer, die sind nicht müde geworden, uns in die Köpfe zu hämmern, dass wir die künftige Elite wären. Ja, hier da drüben die Hauptschüler. Also es war richtig assi teilweise. Ich hatte echt ein paar Lehrer, also ich hatte einen Englischlehrer, der hat, wenn irgendwie von der Hauptschule bei uns welche auf dem Schulhof rumgelungert sind, ist der rausgerannt und hat die weggeschickt und so. Also richtig, richtig assi. Also, und ich weiß nicht, ob das daran lag, aber so richtig Leute, die einfach nur die Zeit abgesessen haben, gab es bei uns gar nicht. Ist das normal oder ist das nur in deiner Schule so?
Sorry, ich hab grad einen Keks.
Ja, das ist eine schlechte Idee, einen Keks essen mit dem Radio.
Okay. Wie war jetzt nochmal die Frage?
Ob das allgemein so ist, heutzutage bei euch jungen Leuten, oder ob das nur an deiner Schule ganz speziell so ist, dass die Leute ihre Zeit absitzen.
Ja, ich glaube schon, dass es allgemein ist. Also viele entweder hören es von Freunden und machen es dann auch, weil sie merken, es klappt vielleicht ganz gut oder so. Also ich bin nicht so ein Typ, aber keine Ahnung, also ich glaube schon, dass es so sich eingebürgert hat, dass man einfach, dass manche dann irgendwie im Unterricht sogar skypen, das kam auch schon in unserer Klasse vor, also das war ganz schön krass. Hat dann einfach sich einer ein iPhone hier, das dann eigenen Internetanschluss hat, dann hat es einfach geskypt mit irgendjemandem aus einer anderen Klasse und die haben dann aber auch einen Tadel und so, aber weil sie halt erwischt worden sind, aber das ist schon ganz schön krass.
Mhm.
Also ich glaube, das also liegt so aber auch daran, in dieser neuwertigen Technik, dass sagen, du jetzt überall Internetempfang hast und naja und...
Ja, stimmt, wer weiß, wie wir... Wer weiß, wie wir drauf gewesen wären, wenn wir Internet in der Hosentasche gehabt hätten. Also so ein Elitebewusstsein gibt's bei euch nicht.
Nee, naja klar, man merkt schon, also an den Lehrern oder am Niveau, wie es so unterrichtet wird, dass man schon klüger ist oder dass hier mit niveauvollem Unterricht unterrichtet wird als in der Hauptschule. Also oder auch die Kleidung ist sehr viel anders. Also wenn man sieht, wie die in der Hauptstadt rumlaufen, da mit Cappies und Schlabberhosen und sozusagen, das gibt's bei uns überhaupt nicht.
Mhm.
Das ist schon ganz schön krass irgendwie, dieser Unterschied. Weil man merkt schon, dass wir hier die Klügeren sind sozusagen. Und
halt die, Frage, uns die Frage ist, ob wir Gymnasiasten das wirklich sind. Ne?
Ja.
Das ist immer noch die Frage. Wir bilden uns das halt gerne ein. Ne?
Ja, mhm. Aber es wird uns auch so eingebürgert. Also unsere Lehrerin ist da halt ziemlich so... Na, wenn ihr nicht lernen wollt, dann könnt ihr auch auf die Hauptschule gehen. Oder für, naja, bei uns in der Nähe ist eine Realschule, dann sagen sie mal, könnt ihr noch da drüben gehen.
Echt?
Ja.
Krass. Ja, aber bei uns auch so. Das ist bei uns auch so. Das ist eigentlich der beste Hinweis darauf, dass wir irgendwas am Schulsystem reformieren müssen. Ne?
Und die ist sogar Ethiklehrerin.
Was?
Ja.
Boah.
Aber die ist auch die strengste Lehrerin an der Schule, glaube ich. Also,
die Ethiklehrerin, das ist hart. Also das ist echt hart.
Ja.
Wieder was gelernt. Till, ich muss hier gerade mal den Sendungsnamen wechseln. Ich danke für deinen Anruf.
Ja, klar.
Und viel Spaß noch beim Benotet werden.
Danke.
Tschüss, gute Nacht.
Tschüss.
Die Ethiklehrerin disst die Hauptschüler. Ja, so weit sind wir schon gekommen. Sodom und Gomera. Und jetzt ändern wir hier einiges. Wir ändern nämlich den Namen dieser Sendung. Die heißt jetzt gleich nicht mehr Blue Moon, sondern Late Line. Geht dann noch 2 Stunden. Das Thema ist dasselbe, nämlich kein Thema. Das heißt freie Themenwahl für euch. Das Einzige, was sich ändert, wie gesagt, ist der Name der Sendung, die Verpackung, wie wir Profis das nennen. Also das Jingle und Show-Opener und so. Und die Hotline-Nummer, die lautet 0880 5x5. Ansonsten ändert sich nichts. Und jetzt, wie immer am Ende, der Instrumental-Mix. Falschen bestimmten Artikel benutzt und doch noch rausgerettet. Die Instrumentalversion von Kraftfuttermischwerks am Wolkenberg auf www.kraftfuttermischwerk.de zu bekommen.
Ein Podcast von fritz.de.